Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, ich predige heute zu dem Thema Tod. Die Birgit hat mich gerade gefragt, ob das nicht ein etwas seltsames Thema ist. Aber ich habe gesagt, bevor man das im Herbst predigt, wo dann eh alle schlecht drauf sind, machen wir das mal im Sommer. Da kann man das vielleicht noch eher ertragen. Weil über den Tod zu predigen, das mutet natürlich schon etwas seltsam an. Aber ich kann euch beruhigen, ich bin weder lebensmüde, noch geht es mir darum, den Tod zu verharmlosen. Und ich möchte auch nicht die Trauer um Verstorbene bagatellisieren. Wobei hier schon das Problem beginnt. Der Tod kommt meist plötzlich und ungeplant. Und auch wenn er sich schon anmeldet, ist sein tatsächliches Eintreten irgendwie dann doch ein Schock. Dann gibt es Tode, die einen so unnötig und unfair erscheinen. Tode, die einen Angst machen. Tode, die Erlösung zu sein scheinen. Tode, die normal sind. Tode, die irgendwie die Falschen treffen. Tode, die den Richtigen treffen. Die sind dann aber irgendwie eher selten. Tode, die einen sehr traurig machen. Tode, die jemanden, der berühmt ist, noch berühmter machen. Und auch Tode, die keiner merkt. Aber sei es drum, der Tod hat irgendwie ein Imageproblem. Obwohl er das Zuverlässigste ist, was uns im Leben begegnen kann. Denn kaum auf der Welt läuft die Zeit auch schon ab. Der Tod ist gerecht, denn er trifft alle Menschen, egal wie alt der Einzelne wird. Aber über den Tod spricht man nicht. Ich habe mich daran erinnert, als Kind, wenn jemand gestorben ist, selbst in der Verwandtschaft, ich bin immer irgendwo in der Zimmer gesperrt worden und es ist alles möglichst ohne Konfrontation gemacht worden. Und wenn man aber ins Fernsehprogramm zum Beispiel schaut, dann sind da ja immer Serien und Filme, die eindeutig mit Mord und Totschlag zu tun haben, also mit dem Tod. Die meisten Probleme beim Tod eines Menschen entstehen eigentlich da, wo nie darüber gesprochen wurde, wie sich der Mensch vorstellt, im Falle seines Todes behandelt zu werden. Es lohnt sich also doch, die Scheu vor dem Tod abzulegen. Zumal wir Christen eine wundervolle Hoffnung in uns tragen. Deshalb zur Auflockerung erstmal ein Quiz. Und zwar wird euch jetzt der Andreas in unverwechselbarer Art und Weise Zitate aus Filmen oder Geschichten vortragen. Und ihr dürft dann die Hand heben, wenn ihr wisst, woraus das kommt.
Okay.
Nummer eins.
Halleluja, 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 Luja, Luja, sage ich, sie pieps, Halleluja.
Ja, genau.
Richtig.
Ein Münchner im Himmel. Genau, dann Nummer zwei.
Es ist euch aber aufgesetzt. Man nennt mich der Beundelkramer oder der Knochensammler.
Der Brandner Kasper und das Ewiglehm, genau. Aus dem Film stammt übrigens noch ein Zitat. Der Andreas sagt, mein, ich darf es nicht vorlesen, aber... Die Preußen sprechen ihren ganzen Denkvorgang mit, der Bayer gibt's Ergebnis nur bekannt.
Ich wollte sie davon abhalten.
Das ist ja nur ein Zitat. Und dann hätten wir noch eins aus einem Film, ich sag's euch schon mal.
Jetzt wird schon schwieriger. Der Tod und die Steuer. Nichts ist so sicher wie der Tod und die Steuer.
müssen wir. Vielleicht,
vielleicht erkennt man es jetzt besser, wenn ich die Kappe runter tue.
Also das ist aus einem berühmten Film, und zwar Joe Black. Habt ihr vielleicht gewusst?
Also ich sollte Brad Pitt sein, also der spielt Brad Pitt praktisch.
Ja. Also Brad Pitt als Tod, ja. Was kann es Schöneres geben? Ja. An der Steuer kommt man vielleicht noch vorbei, aber was den Tod betrifft, er ist unausweichlich, geradezu todsicher. Der Brandner Kasper und das ewige Leben führt uns vor Augen, was der Mensch sich erhofft, nämlich dem Tod ein Schnäppchen schlagen zu können. Eine hoffnungslose Hoffnung, denn es ist dem Menschen gesetzet, einmal zu sterben. Wie bin ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen? Es ging mir um drei Fragen, die uns, denke ich, doch immer wieder auch mal begegnen. Erste Frage, wer beerdigt mich einmal? Zweite Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Dritte Frage, was sagt uns die Bibel über das Leben nach dem Tod? Das größte Hindernis für Menschen, aus der Kirche auszutreten, ist die Angst, vor den Mauern der Stadt im Staub der Erde verscharrt zu werden. Soll heißen, wer beerdigt mich dann, wenn ich nicht mehr zu einer der großen Kirchen gehöre? Deswegen habe ich mir gedacht, wollen wir dem mal ganz nüchtern nachgehen, was passiert eigentlich? Wenn jemand stirbt, jeder Todesfall muss spätestens am nächsten Werktag dem Standesamt gemeldet werden. Auf jeden Fall, wenn man zu Hause verstorben ist. Und jeder Tote muss von einem Arzt untersucht werden, denn nur dann wird der Totenschein ausgestellt. Damit geht man zum Standesamt und dort gibt es die Sterbeurkunde. In Deutschland gibt es eine Bestattungspflicht. Dafür muss ein Bestattungsunternehmen beauftragt werden. Und das Unternehmen kümmert sich um viele Formalitäten. In Deutschland gibt es auch eine bundesweite Friedhofspflicht. Jeder Verstorbene muss auf einem Friedhof beigesetzt werden. Inzwischen gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kennt die Erdbestattungen, Feuerbestattungen, Seebestattungen und was immer mehr kommt, sind auch Naturbestattungen. Also in einem Friedwald zum Beispiel. Eine Bestattung im eigenen Garten ist nicht möglich. Nach Feststellung des Todes muss der Verstorbene binnen 36 Stunden auf einem Friedhof überführt werden. Dafür sind die Bestattungsunternehmen zuständig. Und interessant, die Bestattung hat in Art und Durchführung vorrangig nach den Wünschen des Verstorbenen zu erfolgen. Ansonsten entscheiden die nächsten Angehörigen. Hier sollte man also wirklich vorab vielleicht schon mal eine Art Wunschzettel geschrieben haben. Es macht vieles leichter, auch für die Hinterbliebenen. Nach dem Gesetz muss der Erbe die Kosten der Beerdigung des Erblassers tragen, auch dann, wenn er die Beerdigung gar nicht selbst organisiert hat. Wie ist das jetzt bei uns? Wir sind eine freie Christengemeinde. Wenn ein Gemeindemitglied stirbt, darf bei uns der Daniel das Trauergespräch und die Trauerfeier gestalten. Um die Beerdigung und den Bestatter kümmern sich die Angehörigen. Die Angehörigen nehmen den Kontakt mit Daniel auf und dann wird alles Weitere abgeklärt. Der Auftrag muss aber seitens der Angehörigen kommen, sonst darf der Daniel da nichts machen. Ja, und je mehr Details vom Verstorbenen schon mal benannt wurden oder noch besser schriftlich festgehalten wurden, desto einfacher tun sich alle. Es gibt den Hinterbliebenen einfach die Möglichkeit, dem Verstorbenen einen letzten Willen zu erfüllen, beziehungsweise es ist in dieser Ausnahmesituation wie ein kleiner Anker, um das Richtige zu tun. Soweit also diese Fakten. Dann die große Frage: Gibt es ein Leben nach dem Tod? In den 70er Jahren, glaube ich, war Moody ja ein ganz bekannter Forscher des Lebens nach dem Tod. Und ich habe vor kurzem ein Hörbuch gehört, das sich neuer damit beschäftigt. Und da gibt es ein Buch dazu, oder man kann es auch als Hörbuch hören. Beweise für ein Leben nach dem Tod von Dr. Jeffrey Long, zusammengeschrieben mit Paul Perry. Und inzwischen gibt es da auch schon ein zweites Buch. Neue Beweise für ein Leben nach dem Tod. Der Dr. Jeffrey Long ist der Gründer der Near Death Experience Research Foundation. Und von denen gibt es auch eine Webseite, die hier eingeblendet ist, die ndiaf.org. Und auf dieser Seite kann man über 5000 Nahtoderfahrungen dokumentiert seit 20 Jahren nachlesen. Und zwar haben, das ist also jetzt medizinisch fundiert, was die da machen, die haben einen Fragebogen zusammengestellt, der ist systematisch so aufgebaut, dass praktisch jetzt hier nicht jemand sich reinschreiben kann, der einfach Lust auf Sensation hat, sondern das ist medizinisch geführt, dieser Fragebogen. Und wenn man auf die Seite geht, dann kann man sofort anfangen zu lesen, was eben Menschen erlebt haben. Als erstes beschreiben die, was sie erlebt haben, und am Ende steht dann, welches Ereignis stattgefunden hat, wo die praktisch in diese Situation kamen. Natürlich sind es Nahtoderfahrungen, nahe am Tod. Sie sind also wieder lebend, aber es ist quasi diese Grauzone gemeint. Und diese Berichte werden aus der ganzen Welt gesammelt, unabhängig davon, ob das jetzt Gläubige sind oder nicht, oder welcher Religion die Person angehört. Und das ist echt total interessant, dass selbst Menschen, die überhaupt jetzt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, dass die doch auch Punkte in ihren Berichten haben, die auf Jesus hindeuten. Also wer da einfach mal Lust hat, einfach mal auf diese Seite gehen. Wie gesagt, man kann da sofort das Lesen anfangen. Die Wissenschaft der Todesforschung heißt Thanatologie. Und da geht es um die letzte Phase des biologischen Lebens. Jedoch keinesfalls um die Erforschung des Todes in allen Dimensionen. Denn der Tod ist ein weitgehend verborgenes Ereignis, dessen Kommen, solange das biologische Leben noch andauert, beobachtet werden kann. Aber sein Wesen an sich kann weder mit wissenschaftlichen Mitteln untersucht noch beschrieben werden. Das Geheimnis dieses Vorgangs, also das Sterben, kennt nur Gott. Der Augenblick des Todes ist, wenn der Lebensgeist sich vom Körper trennt. Wobei man da jetzt schon wieder auf eine Frage trifft, zumindest in unserer Gesellschaft: Wann gilt ein Mensch als tot? Früher war das so, wenn das Herz nicht mehr schlägt, die Atmung aussetzt, dann lebt man nicht mehr. Heute lässt sich der Tod schwieriger definieren. Das Sterben kann ja immer weiter hinausgezögert werden. Heute gilt die Diagnose des Hirntods als sichere Feststellung des Todes eines Menschen. Und dieser Hirntod muss von zwei Ärzten unabhängig voneinander nach festgelegten Kriterien festgestellt werden. Was ist ein Hirntod? Der Hirntod ist quasi, wenn die Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und Hirnstammes unwiederbringlich und unumkehrbar ausgefallen ist. An dieser Stelle ist mir dann eingefallen, das große Thema der Organspende. Ich finde es zumindest wichtig, dass man einen ausgefüllten Organspendeausweis bei sich hat oder bei sich trägt. Und auch darüber sollte man kommunizieren, um die Angehörigen nicht mit dieser Entscheidung alleine zu lassen. Da gehören natürlich auch Punkte wie eine Patientenverfügung dazu. Das sind alles Dinge, die in diesem Prozess mit reinspielen. Und gerade was die Patientenverfügungen betrifft, das sind ja oft schwierige Fragen, die man da sich denkt, wie soll man denn das überhaupt bewerten oder richtig ausfüllen? Und da kann man sich echt auch mit seinem Hausarzt austauschen, die einen da auch beraten können. Zu drei. Frage 3. Was sagt eigentlich die Bibel? Der Tod ist der Schritt vom Diesseits ins Jenseits. Und weil wir nicht wissen, wie es nach dem Tod ist, bleibt uns der Glaube an das Leben nach dem Tod. Und da gibt es echt wunderbare Worte, die wir in der Bibel finden können. Zum Beispiel, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Oder im Philipper, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und als Jesus sich mit der Frau am Brunnen unterhält, sagt er zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sind wir in Jesus, so können wir diese Frage mit einem freudigen Ja beantworten. Der Tod braucht uns nicht erschrecken. Wir wissen nicht, wie und wann wir sterben. Und das ist die bange Frage, die keiner stellen will oder die auch keiner wissen will. Wie werden wir sterben? Aber wir dürfen gewiss sein, meine Zeit steht in Gottes Händen. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Der Tod ist eine Folge des Sündenfalls, das wissen wir von Adam her. Aber Gott hat eine Lösung. Und wenn jetzt da steht, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, dann kann man ja auch schon mal fragen, was ist der Gewinn? Nun, das ist ewiges Leben bei Gott. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack auf diese Zeit. Offenbarung 21. Darin können wir folgende Punkte finden. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird erstens bei ihnen wohnen. Zweitens, sie werden sein Volk sein. Drittens, er selbst, Gott, wird ihr Gott sein. Viertens, alle Tränen werden von ihren Augen abgewischt. Fünftens, der Tod wird nicht mehr sein. Sechstens, kein Leid wird mehr sein. Und siebtens, es wird kein Geschrei sein, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist unser Homecoming, wenn man das mal so sagen kann. Endlich wieder da sein, wo wir herkommen, zurück zum Ursprung. unsere Heimat, wieder beim Vater sein. Gott ist mächtiger als der Tod und er wird den Tod ein für alle Mal beseitigen, so wie es in 1. Korinther 15 heißt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn nach dem biologischen Tod des Menschen wird es die Auferstehung geben. Und da finden wir im 1. Korinther 15 echt super Zusagen, die man sich wirklich auch verinnerlichen darf. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Dieses Säen betrifft eben jetzt hier unser Leben. Und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Ja, also ich finde, das sind so starke Worte, da stecken so viele Verheißungen drin, Trost, Erkenntnis und Kraft. Der Tod eines geliebten Menschen macht uns zu Trauernden. Daran gibt es nichts zu beschönigen. Und Trauer ist natürlich. Als christliche Gemeinde tun wir gut daran, die Hinterbliebenen in unsere Mitte zu nehmen, ihnen Schutz zu geben im Ausgeliefertsein des Trennungsschmerzes. Es gibt einfach Zeiten, um miteinander zu weinen, Trost und Halt zu spenden. Und man darf auch Erinnerungen pflegen. Auch das ist eine Facette des Gemeindelebens. Was wir nicht brauchen, ist am Tod zu verzweifeln. Es gibt eine Erinnerung an die Toten, aber keine Verbindung, keine Interaktion. Man kann nicht zurückkommen, herumwandern, nicht in andere Menschen hineinschlüpfen, irgendetwas vermitteln, zurechtbiegen. Die Seele mutiert auch nicht zu einem Schutzengel. Das muss uns auch klar sein. Wer verspricht, Verstorbenen helfen zu können, lügt. Das findet man im Prediger, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Für immer haben sie keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist ja durch Adam der Tod in die Welt gekommen. Wie alle in Adam sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Und dem Tod Adams steht das Lebendigsein in Christus sowohl in physischer als auch in geistlicher Sicht gegenüber. Der Tod ist nicht das Ende, sondern er ist der Anfang einer neuen, unbeschreiblichen Zeit. Wobei Zeit hier auch nicht ganz richtig ist, denn es geht um eine Ewigkeit. Meine persönliche Meinung ist, dass der Tod das letzte Abenteuer ist, das uns hier auf Erden bleibt. Die Menschen wissen schon alles. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen neuen Kontinent entdecken, ist ziemlich gering. Oder dass wir plötzlich total neue Dinge hier entdecken. Aber der Tod hat einfach so viele Geheimnisse und wenn ich manchmal höre, der oder diejenige ist gestorben, dann denke ich, derjenige weiß es jetzt. Denn bis zu diesem Punkt ist es ja ein Glaube. Deswegen, wie gesagt, der Tod ist das letzte Abenteuer, das uns hier auf Erden bleibt. Denn im Augenblick des Todes ist das Schicksal der Seele entschieden. Das sehen wir daran, wo Jesus zu dem Schächer am Kreuz sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, und irgendwie ist mir dann bei der Predigt, habe ich dann von Udo Jürgens das Lied gehört mit 66 Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, na, nicht mit 66 Jahren fängt das Leben erst an. Nein, mit dem Ende unserer Zeit hier auf Erden fängt das Leben an. Und da gibt es eine verheißungsvolle Verheißung von Gott direkt an uns. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Oder das, was wir ganz oft hören. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das sind Zusagen an uns, die wir an Jesus glauben und an Gott, den Allmächtigen. Diese Worte gelten uns, sie gehören uns. Gott ruft es uns zu und will, dass wir daran festhalten, durch alle Zeiten unseres Lebens, bis ans Ende dieses Lebens und dann in die Ewigkeit hinein. Ja, der Tod, was man von hier aus sagen kann, zugegeben etwas Spekulation, auf jeden Fall Glaube und Abenteuerlust. Wohlan, der da glaubt und sieht, wie gut der Herr ist. Irgendwann werden wir es alle wissen. Amen.